Hallo und herzlich willkommen zu Dropcast, eurem Film- und Fernseh-Podcast, die Oscar-Edition. Wir sind in den letzten Zügen der Awards-Season. Wir haben die Berlinale hinter uns gebracht und fiebern jetzt in Toms Fall den Oscars entgegen, in Julias Fall nicht.
Ah,
Denn so viel Enttäuschung kann ich in einem Jahr auch nicht ertragen.
ich bin auch sehr indifferent about it.
Das ist echt, also
Aber
letztes Jahr fand ich so spannend, weil ich mit Everything Everywhere All at Once ging so ein Herzensfilm ins Rennen um den besten Film. Und ich finde die aktuelle Awards-Season, die nervt mich einfach nur so krass an. Und ich habe festgestellt, ich kann mich tatsächlich nicht für die Awards-Season interessieren. Und ich kann auch nicht diese Prognosen abgeben, wer der beste Film, wenn ein Film, den ich so blöd fand, so, ja. So viel abräumt. Und das strengt mich so sehr an, dass, ja, dass meine Filme quasi jetzt plötzlich Underdogs sind und ich ertrage das nicht.
Muss ja auch nicht, weil Awards schmorz, ne?
Exakt.
Also von daher ist es interessant zu sehen, was die grobe Masse so mag.
Yes, also wir haben euch heute fünf
Warte
Filme
mal, bevor
mitgebracht.
wir, ja genau,
Ja.
erzähl mal schnell, und ich wollte aber dich noch fragen, was du auf der Berlinale gesehen hast und wie du es fandest, weil wir ja gerade darüber gesprochen haben.
Aha. Wir haben fünf Filme für euch mitgebracht, alle aus dem aktuellen Oscar-Umfeld.
Rennen? Im Oscar-Rennen?
Rennen. Ich habe einen Film mitgebracht, der nicht mehr im Rennen ist tatsächlich.
Ach
Und
so.
zwar bringe ich euch mit bester internationaler Film, nämlich Perfect Days von Wim Wenders und Geliebte Köchin von, uiuiui, Name vergessen,
An
Titan.
Hoang Tran.
Ja. Und Tom
Der ist nicht
bringt
mehr
mit.
nominiert?
Der ist meines Erachtens nicht mehr nominiert.
Okay, aber der war auf
Was
jeden Fall
ich
auf der
wieder
Shortlist, wenn ich
Falsches
das richtig
sage. Warte, wenn auf der
erinnere.
Shortlist ist, muss er ja noch nominiert sein. Vielleicht mache ich auch
Ich
einfach
glaube, der
gerade
war drinnen, anstelle von Anatomy of the
Fehler.
Fall.
Ja. Pass auf, du machst Folgendes. Du erzählst mal kurz, was du mitgebracht hast. Währenddessen
Natürlich,
überprüfe
natürlich.
ich hier meine
Deine
möglicherweise
Thesen.
Quatschaussagen.
Ja, ich habe mitgebracht American Fiction, und weil ich Amerika so toll finde, habe ich auch noch American Symphony mitgebracht.
Yeah.
Einmal bester Doc-Film und einmal bester Film nominiert. Und zusammen machen Julia und ich dann The Zone of Interest. Und ja, ich bin gespannt, weil das Redebedarf. Redebedarf, wie man sagt, ne?
Also, auf der Oscar-Website bei Letterboxd sind fünf Filme nominiert. Fünf Filme scheint ja eine richtige Anzahl zu sein. Und da
Richtig?
ist es tatsächlich
Nicht?
nicht mehr drauf. Da ist
Okay, dann
noch
habe ich das
das
Falsche.
Lehrerzimmer drauf, das ich ja letztes Jahr auch hardcore abgerieft habe.
Ja.
Society of Snow und Io Capitano. Und eben Zone of Interest, der Film, der eigentlich ein britischer Film ist, aber komplett auf Deutsch und deswegen auf dieser Liste, genauso wie Perfect Days, ein Film auf Japanisch ist, aber von einem Deutschen. Hallo, also quasi drei deutsche Filme im besten internationalen
Wild, wild,
Film.
wild.
Well, als
Naja.
Tease.
Aber
Gut.
ganz kurz zurück zu Berlinale. Was hast du gesehen? Was
Zur
kannst du
Berlinale.
empfehlen?
Ich habe gesehen, Gloria. Ist witzig, weil ich habe vorher, einen Tag vorher, weil wir keine Tickets mehr bekamen, haben wir Gloria geschaut von, ist das Sebastian Lillo? Ich weiß gerade gar nicht. Diesem chilenischen Regisseur.
Warte, ich
Der
gucke
auch
kurz, rede
Una
weiter.
Mujer Fantastica gemacht hat. Genau, und Gloria, was ja dann später auch nochmal verfilmt wurde mit Julianne Moore, auch vom gleichen Regisseur interessanterweise. Das haben wir gesehen und dann Gloria mit Ausrufezeichen, den italienischen Beitrag einer Regisseurin, der okay war. Ist so 18. Jahrhundert, Frauenkloster, Musik, Popkultur, irgendwie sehr fröhlich, freudig, angenehm, aber jetzt kein Meilenstein der Filmgeschichte. Und den Tag darauf habe ich einen Film gesehen, All the Long Nights, ein japanischer Beitrag, der mir sehr gut gefallen hat und der gerade so ganz dort in etwas reinspielt, das ich über mich selbst als Filmliebhaberin herausfinde, nämlich, dass ich ein wahnsinnig großes Herz für Filme habe, in denen, ja, in denen so Kindness, also Güte, Milde, Gnade, Liebe, Freundlichkeit porträtiert wird. Das ist gerade so mein Jam und ich halte auch wenig anders aus. Vielleicht auch, weil ich wieder angefangen habe, Zeitung zu lesen. Deswegen brauche ich gerade im Film so ein bisschen so einen Gegenpol dazu. Und auch, weil ich immer finde, dass so ein Kino der Liebe kein Eskapismus sein muss, sondern tatsächlich ein Gegenentwurf dazu sein kann, wie wir der Welt denken und wie wir zum Beispiel gerade als Lehrkräfte unsere Führungspersönlichkeit mit Kindness füllen. Und dann habe ich noch geschaut, den Dokumentarpreisträger Panorama, der Film, der im Prinzip die Berlinale im Nachhinein bestimmt hat, nämlich No Man's Land, hieß es so? Gott, weiß ich gar nicht mehr hier. No One's Country, something. Dieser Film von dem palästinensisch-israelischen Künstlerduo, der ja dann dafür gesorgt hat, dass die Berlinale so eine krasse Watsche abgekriegt hat. Sie seien antisemitisch und so weiter und so fort. Und dazu könnte ich ziemlich viel sagen, tatsächlich. Mache ich jetzt vielleicht an der Stelle lieber nicht. Im Wesentlichen möchte ich dazu nur einige Sachen sagen, nämlich, dass Menschen, die den Film nicht geschaut haben und die nur halb zugehört haben bei der Award-Speech, danach jetzt nicht so tun sollten, als ob es das Krasseste gewesen wäre, was sie jemals gehört haben, was auch jemals auf der Bühne gebracht wurde. Denn ich sage mal so, wenn man die israelische Besatzungspolitik in palästinensischen Gebieten kritisiert, dann ist das nicht gleich antisemitisch. Und wenn man Kai Wegner ist und nicht zu einer einzigen Demonstration für Frieden, Offenheit und Toleranz in der Berliner Bevölkerung geht, sondern lieber zum Hertha-Spiel, dann finde ich, sollte man danach einfach weg von Twitter bleiben. Sollte man lieber seinen Labrador streicheln oder so.
Ja. Und es ist ja auch sehr interessant, was dann natürlich schon wieder in den deutschen Medien war. Das ist ja alles auch, wie gesagt, wie du da schon sagst, antisemitisch bezeichnet wird. Und das ist so krass. Jeder
Ja, vor allen
wirklich
Dingen bedeutete
durchweg
das
alle
übrigens
Schlagzeilen.
interessanterweise, dass der israelische Regisseur des Films in Israel selbst Morddrohungen bekommen hat von anderen Israelis und auch seine Familie. Das heißt sozusagen, da in Deutschland hier, wie ich auch finde, fälschlicherweise gesagt wird, dass das antisemitisch gewesen sei, was er auf der Bühne gesagt hätte, sorgt es sozusagen dafür, dass ein Jude jetzt quasi Opfer von Gewalt ist. Also wenn ich mir denke, so, ja, gut, liebe PolitikerInnen, vielleicht ein bisschen differenzierter. Ja, oder so wie Claudia Roth im Nachhinein gesagt hat, als sie applaudiert hat für den Film, hat sie nur für den israelischen Regisseur applaudiert und nicht für den palästinensischen. Wo man auch so sagen kann, so, okay, how do you do that? Wie applaudierst du nur für ihn und wann? Und auch
So
warum
mit einer
eigentlich?
Hand.
Also ich finde
Am besten
da,
so vom Kopf.
es wahnsinnig viel Redebedarf nach wie vor und ich finde, dass die Diskussion auch gerade um den Film und um die Berlinale da sehr verkürzt gewesen sind. Und das finde ich extrem schade, weil die Berlinale schon auch ein angenehm politischer Raum ist.
Ja, das war ja auch das Problem schon mit der Einladung der AfD quasi durch das Kontingent im Bundestag. Damit ging es ja los und natürlich auch, was obendrauf noch kam, halt die, in zum Beispiel einer der Jurypools saß, wie heißen die, Braun von Braun, irgendwie was, die zum Beispiel die Erben oder beziehungsweise die dazugehört zu dem Kolosseum-Leuten, die das da beinhalten und nicht verkaufen wollen und deswegen, da das Kino ja so lange auch dicht war und dann nicht zulassen wollten und die war aber in der Jury drinne und wurde natürlich als gefeiert, dass sie der Kino mitbestimmen darf und so und selber aber eigentlich dafür sorgt, dass das Kino gar nicht laufen kann und das ist natürlich auch so eine Sache, die eigentlich sehr kontrovers ist und die auch am Rande ganz, ganz wenig nur besprochen wurde und naja.
Ihr seht, aber insgesamt wie immer ein sehr aufregendes Festival. Es hat gewonnen Dahomey, genau,
Dahomey?
und
Dahomey?
Dahomey, Dahomey,
Dahomey.
Dahomey, von, ich wollte mal sagen Alice Diop, aber bestimmt nicht Marie Diop,
Matti,
glaube ich,
Matti.
Mati Diop, also einer afrikanischen Filmemacherin über das koloniale Raubgut. Was ich sehr spannend finde, weil letztes Jahr hat ja auch schon so
Wollte ich gerade
ein
sagen, zweimal jetzt schon.
Dokumentarfilm gewonnen. Und damit, finde ich, positioniert sich das Berlinale dann doch immer als cooles, aber obskures Filmfestival, was ich gut finde.
Was finde ich aber auch zeigt, dass die Qualität, die auf der Berlinale an fiktionalen Filmen stattfindet, dann abgenommen hat, meiner Meinung nach. Wenn wir Dokumentarfilme, ich finde ja, also wie du ja auch sagst, selber sagst, Dokumentarfilme, beziehungsweise Biopics in dem Sinne, nenne ich es mal jetzt oder sowas, ne? Guckst du dir nicht an, weil kenne ich leider zu genug aus der Zeitung. Es gewinnt wieder so ein Film. Also
Ja,
schaffen wir es nicht,
aber bei
fiktional zu
dem
machen.
Film ist, glaube ich, ganz spannend. Also ich habe den nicht gesehen, leider, dass der ja filmisch doch dann relativ interessant sein soll, weil zum
Ja.
Beispiel auch die Kunstwerke dann selber eine Stimme bekommen und wie das alles gefilmt wird. Also es kann halt, finde ich, auch schon ästhetisch interessant sein und
Ja, aber ich finde
ja.
trotzdem, dass dann das Niveau anderer Filme halt theoretisch originaler Stories so abnimmt.
Ja, das ist ganz witzig, weil Frank hat zum Beispiel L'Empire gesehen, der französische Film, der im Wettbewerb war und der ja auch was gewonnen hat. Und der meinte, das wäre einer der schlimmsten Filme der letzten Jahre gewesen. Also frauenverachtend bis zum geht nicht mehr, völlig unzeitgemäß und dazu irgendwie auch eigentlich nicht besonders spannend. Letterboxd, glaube ich, 2,7 der Durchschnitt. Und der hat gleich den großen Preis der Jury, den silbernen Bären gewonnen. Also irgendwas stimmt da nicht, Leute.
Okay.
So.
Gut, reden wir mal über unsere Filme, die vielleicht auch was gewinnen könnten.
Wer fängt denn an und womit fangen wir denn an?
Du fängst an mit
Ich
Essen.
fange an. Ich fange mit Essen an.
Hast du genug gegessen vorher, als du diese
Ich habe. Das
wir
ist
wollten
so
in
eine exzellente Frage, Tom, because I didn't.
Ja,
und
das ist halt, habe ich dich vorgewarnt? Wir wollten ihn ja eigentlich zusammen gucken, liebe Leute. Nur mal so als Information, aber haben wir denn ja nicht geschafft.
Also, das geliebte Köchchen. Das Problem mit dem Film ist wirklich, er lässt einen wahnsinnig unzufrieden zurück.
Weil man das nicht essen kann, was
auf das ist alles essen kann, was die dort drin also selbst, ich meine, gut, als Vegetarierin muss ich sagen, war ich eh von den meisten Dingen extrem angeekelt, die sie da gekocht haben.
Mhm. Aber es sah aber trotzdem lecker aus, oder?
Es sah trotzdem lecker aus. Und ich dachte so, oh, jetzt so ein Fünf-Sinne-Kino, wo du riechst, was gekocht wird, wie das riecht, wenn die Zwiebeln dann so schmoren und wo du danach vielleicht irgendwie kurz den Geschmack. Also ich hätte gerne so ein
4D, 4DX.
5DX.
5DX, ja.
Ich weiß nicht, das letzte Mal ging mir das so, als ich in jungen Jahren Gilmore Girls geschaut habe und immer dachte, wieso kann ich nicht erstmal Suki kocht?
Mhm.
Das klang auch immer so geil. So, und ich bin ja reingegangen in den Film, mit der die Frage, die mich umgetrieben hat, ist, warum nominiert Frankreich diesen Film als bester internationaler Film und nicht Anatomy of a Fall? Mhm. Und nachdem ich diese 2 Stunden und 10 Minuten in dem Film gesessen habe, dachte ich mir so, ah, jetzt verstehe ich's, es ist der französischste Film der Welt.
Also, ja, The Taste, übrigens, der hat ja verschiedenste Titel auch, muss man auch sagen. Geliebte Köchin auf Deutsch, den finde ich total fürchterlich. The Tasteful Things, hört sich gut an.
The Taste of Things, ist es?
The Taste of Things, I'm sorry, ja, genau.
Genau, im Französischen La Passion des Dudons Bouffons.
Oh, richtig, genau, und das, ich finde, so verschiedenste Titel, also man kriegt ja mit, worum es geht.
Es ist super spannend, es ist sozusagen Fokus auf die Frau, Fokus auf den Mann und Fokus aufs Essen. Und The Taste of Things trifft es eigentlich witzigerweise am ehesten, weil ich schon fand, dass dieser sinnliche Genuss des Zubereitens und Essens und Weintrinkens dazu extrem im Vordergrund des Films steht.
Mhm.
Und die Liebe, die auch zwischen diesen beiden Figuren, gespielt von Juliette Binoche und Benoît Magimel, witzigerweise vor 20 Jahren Ehepaar, die haben gemeinsames Kind, auch drin vorkommt, aber immer nur marginal im Rande. Eigentlich sowas wie, die schlafen auch miteinander. Und ich finde es ein bisschen schade, es gab gar keine Sexszene in dem Film. Ich hätte gerne eine Sexszene in dem Film gehabt.
Aber ist das nicht die Sinnlichkeit des Essens da?
Ja, es gibt einen unmöglichen Cut. ich weiß sozusagen, warum manche Menschen das lieben. Ich persönlich finde das schrecklich. Und zwar ist es so, dass er ihr ein ganz tolles Gericht serviert, ein Verlobungsgericht. Und der letzte Gang ist eine eingelegte Birne, also mit dieser typischen Birnenform.
Ja.
Und danach cuttet das Bild zu ihr, wie sie nackt auf dem Bett liegt und ihr Körper ist quasi auch
sehr
diese Birnenform.
Sehr rubenesk, ja? Sehr rubenesk.
Naja, aber nicht, ja, so ein bisschen. Und diese Idee, dass, dieser sinnliche Genuss da im Vordergrund steht. Ich habe jetzt gar nicht erzählt, worum es geht, weil eigentlich
darum geht es. Um Essen und Liebe.
Koch und eine Köchin kochen Dinge. And that's basically it. Also der Film nimmt dann noch einige dramatische Wendungen am Schluss, aber die witzigerweise auf mich auch gar nicht so dramatisch waren. Ich war nicht mal in der Nähe von Tränen, obwohl jemand stirbt.
Mhm.
Weil mich der Film auf der emotionalen Ebene da überhaupt nicht mitgenommen hat. Der Film hat mich irgendwie auf dieser ästhetischen, sinnlichen Ebene sehr mitgenommen. Da macht der Film auch wahnsinnig viel. Ich fand den Film sehr romantisch, gelegentlich ins Kitschige abdriften in seiner Darstellung der Küche und des Essens.
Mhm.
Also Essens im Sinne von des Verbs, nicht im Sinne von des Nomens. Weil, ganz interessant, ist auch der Regisseur gesagt, es gibt gar keine Beauty-Show zum Essen. Also es ist nicht dieses Chef's Tables und jetzt machen wir, also aus allen Winkeln filmen wir dieses Essen, sondern es ist immer das Essen in Bewegung. Das Essen wird zubereitet, das Essen wird serviert und das Essen wird tatsächlich auch gegessen und daran ist der Film viel interessierter.
Ja, ich muss auch sagen, ich fand ganz interessant, dass es ja ein vietnamesischer Regisseur gemacht hat, der auch in Vietnam geboren ist halt, und dann sich da hingezogen gefühlt hat zu, was ist das, 19. Jahrhundert?
Anfang? Ja, in der 19. Jahrhundert. Aber der hat ja zum Beispiel auch schon gemacht, Der Geschmack der grünen Papaya, einen Film, den ich nicht kenne, aber da vom Titel her, wo ich sagen würde, der interessiert sich einfach für Essen.
Hey, it's a good thing.
Was ich ganz süß finde, er hat gesagt, er hat irgendwie nach Stoffen gesucht und dann hat er das Buch zum Film gefunden, dass er die Essensbeschreibung fantastisch fand. Das Buch selbst fand er super uninteressant.
Also ist das Herr der Ringe des Essens.
Naja. Und was ihn aber daran interessiert hat, ist nämlich, was passiert vor dem Buch. Das Buch beginnt mit dem Tod von Eugenie, der Köchin. Und ihm interessiert er eigentlich mit, weil er auch in dem Alter ist und auch in einer kreativen Partnerschaft ist mit der Person, die auch das Set dekoriert und überhaupt für den ganzen ästhetischen Kram des Films verantwortlich ist. Wie schmeckt Liebe, wenn man 60 ist? Im Herbst des Lebens quasi. Das ist so das Thema. Wohin verlagert sich das? Und ich mochte eigentlich diese Liebesgeschichte zwischen den Zweien, die war wirklich jetzt nicht vordergründig, aber sehr schön gemacht.
Ich fand da, also das, was da interessant ist, natürlich halt die, ich fand diese Perspektive, dass halt er eigentlich ja die ganze Zeit für den König kocht und für hier und da und für die ganzen, für die High Society, nenne ich es jetzt mal, ne, aber eigentlich nie richtig für sie. Und obwohl er das geilste Essen macht und dann aber quasi, da trifft der Spruch ja, Liebe geht durch den Magen, sehr, sehr gut.
Es gibt dann eine Szene, wo er tatsächlich für sie kocht und die ist besonders schön. Also die fand ich wirklich besonders gelungen. Da öffnen sie auch einen Champagner, den er ersteigert hat in London, der Kampf um Meeresboden. Und sie trinken den und du siehst ihre Gesichter und sie sagt nur, merci. Und ich dachte so, oh, das fühle ich. ja, also das ist wirklich angenehm. Worüber ich viel nachgedacht habe nach dem Film war, also sie haben sich ja wahnsinnig viel beraten lassen von tatsächlich französischen Sterneküchen gerade und haben auch ein französischer Sternekoch hat auch immer die Gerichte tatsächlich dann gekocht für die. Und was ich mich gefragt habe, ist, haben die SchauspielerInnen tatsächlich das Essen gegessen und geschmeckt? Oder mussten sie spielen, dass es ihnen schmeckt? Weißt du, das ist so
Das
für
ist.
mich diese Mischung aus, was war hier Ästhetik, was war Authentizität? Das hat mich total beschäftigt im
Das hat mich
Nachhinein.
gestern, das habe ich mich gestern auch gefragt. Ich habe gestern nämlich, es kam mal die neue Staffel von Somebody Feed Phil raus, ne? Und da war jetzt Mumbai natürlich. Und da hab ich mir angeguckt, weil ich natürlich wissen wollte, war ich schon mal bei den Sachen und ich war schon bei einigen Sachen da, die da zu sehen sind. Und da war das dann natürlich, habe ich mich auch gefragt, so, eigentlich siehst du ihn ja immer nur, oh, alles ist geil, alles ist geil. Ob der hat jetzt gestern harte Wasser gegessen, ich habe Ziegenhirn oder Schafshirn.
Ew,
Ja,
sorry,
das
Indiana Jones.
ist eine Delikatesse auf jeden Fall, ja. Und das war zum Beispiel eine solche Sache. Und dann, aber alles schmeckt ihm ja immer. Da frage ich mich auch. Ich würde mal gerne eine Episode sehen, wo er das alles zeigt, was er nicht gemocht hat.
Ja, ich glaube, das ist der Film, der sagt das auch, wenn man einen geschulten Gaumen hat, dann schmecken einem die übelsten Dinge, die anderen Leuten nicht schmecken. Es gibt eine Szene, in der die angehende Köchin, 11-jähriges Mädchen, Knochenmark isst und das mag sie gar nicht. Und sie sagt, ja, merkt niemand den Geschmack, so muss es schmecken, aber du bist zu jung, in deinem Alter schmeckt einem das nicht. Und ich meine, das kennt man ja von sich selbst als Kind, macht man ganz viele Dinge nicht und so weiter.
Immer
Ja, um
noch,
den
immer
Film mal
noch.
zusammenzufassen, Tran Anh Hung erzählt er von einer Geschichte, wie er ans Set kam und alle waren aufmerksam, aber ist nichts passiert. Und dann kam der Koch ans Set und alle haben angefangen zu applaudieren, weil sie natürlich das Essen die ganze Zeit gegessen haben, was er gemacht hat. Also es ist ein Film, dazu filmisch ist der in Ordnung. Für mich war der fast zu kitschig, also auch was so Lichteinstellungen und sowas anbelangt. Aber es war gut. Es war ein schöner Film. Ich habe gleich gedacht, so, oh, ich würde den gerne noch mit meinen Eltern schauen,
Ja. Wie
witzigerweise.
viel Mägen haben wir geknurrt im Kino?
Ich habe mir gar nichts, nichts gehört. Ich
Nicht
verstehe das
gehört? Okay.
nicht. Nichts gehört. Ich hatte eine Spezi dabei, nicht mal irgendwie
War
Popcorn.
voll von mir, meinte er so. Er ist auch hungrig reingegangen. Es war auf jeden Fall fürchterlich für ihn, meinte er.
Ja. Also der Moment, wo er die so Hühnerfüße oder was das ist, in kochendes Wasser hält, um sie danach abzuschälen, da ist mir dann der Hunger wieder vergangen.
Okay. Die guten alten Hühnerfüße.
3,5 von 5 Sternen gebe ich dem Film. Viele Leute haben den viel lieber gemocht als ich, was in Ordnung für mich ist. Macht mal.
Macht
War
mal.
jetzt halt nicht meine. Das war mir halt. Gibt ich andere Filme übers Kochen, die ich viel lieber mag? Hier zum Beispiel Ang Lees Women, Men, Drink, Eat oder wie das heißt. Mag ich viel lieber.
Acha. Okay, gut, dann gehen wir
Mit welcher
mal
American fängst du denn an?
mit der Fiktion. Mit der Fiktion fange ich an.
Fiction.
So, American Fiction ist der aktuellste Film von Cort Jefferson. Der geht nicht ganz 2 Stunden und Cort Jefferson kennt man. Der hat für Watchmen hat er das Drehbuch geschrieben zum Beispiel
Für
und
den Film oder für die Serie?
für die Serie.
Das ist nämlich ein großer Unterschied, wie ich finde.
Ja, aber die Serie ist wundervoll. Also
Ja,
das
die
ist,
Serie ist fantastisch.
genau. Er hat auch bei Master of None 10 Folgen zum Beispiel gemacht. Und The Good Place hat er auch geschrieben, 25 Folgen sogar. Also
Wow.
für Serien eigentlich, die für, sag ich mal, für gute Qualität bekannt sind. Ja, wir haben ein paar nette SchauspielerInnen im Cast, und zwar einmal Jeffrey Wright. Tracy Ellis Ross, die man ja aus Blackish kennt, Jeffrey Wright kennt man aus, wie heißt es hier gerade, Westworld zum Beispiel, oder auch The Batman, wo er James Gordon spielt, und
Stimmt.
ähnliche Besetzungen, also sehr bekanntes Gesicht und auch, finde ich, ein sehr guter Schauspieler. Ich mag ihn ja sehr gerne. Dann haben wir natürlich noch, wen haben wir noch Wichtiges? Wie heißt das? Sterling K. Brown, der den Bruder spielt, auch wundervoll, und also der ist ein harter Scene-Stealer auf jeden Fall, das ist so krass. Das ist so krass.
Sehr
Und
sexy.
ja, dann haben wir noch Issa Rae, die spielt auch ein bisschen eine Nebenrolle auf jeden Fall, aber auch eine sehr interessante Nebenrolle. Und dann, den man wahrscheinlich noch kennt aus hier der Cosby Show, Erica Alexander, die, glaube ich, die Cousine gespielt hat da.
Okay.
Also daher kenne ich sie. Das ist so meine erste Erinnerung an diese Person.
Ja, das
Ja.
liebe ich immer, wenn man in Filmen sitzt und so eine visuelle Erinnerung geweckt wird und man weiß noch nicht genau wo, in Geschmack der Dinge.
Ja.
Ja, es wird sich jetzt nämlich den englischen Titel übersetzen, einfach ins Deutsche, ohne dass der deutsche Titel ist. Ist es nicht auch ein Abbas Kiarostami-Film, der so heißt und deswegen konnten sie den Titel nicht mehr benutzen? Kann das
Weiß ich
irgendwie
nicht.
sein?
Weiß ich nicht.
Genau, und Geliebte Köchin spielt die Haushälterin, wird von der Hauptrolle aus Gloria, dem Film, den ich auf der Berlinale gesehen habe, gespielt. Und ich habe mir jetzt gedacht, so, hä, ist sie das? Da bin ich die Italienerin. Und ja, sie war das.
There you
Okay,
go. Ja.
American Fiction, worum geht's?
Ja, im American Fiction geht es darum, dass Jeffrey Wrights Charakter, der heißt, den nennen sie nur Monk, weil er sein Vorname ist Thelonious, und ja, und er mag natürlich auch Jazz. jedenfalls geht es um den Charakter, der ist an einer Universität und ein Autor auch, und schreibt halt quasi American Study, African American Studies, halt was in die Richtung, und sein Buch verkauft sich aber nicht. Oder beziehungsweise ist kein Publisher möchte sein Buch publishen. So, und er hatte Clash dann irgendwie mit Studenten gleich am Anfang aneinander, und wird dann quasi nimm dir mal eine Auszeit geschickt. Und er geht dann nach Boston und versucht dann da sein Buch zu publishen. Und dann ist er auf so einer erstmal auf so einem Buchfestival hier, so ein ja, Literaturfestival. Und da kommen dann irgendwie, keine Ahnung, fünf Leute zu seiner oder zu der Präsentation von mehreren Autoren. Aber quasi da, wo alle sind, weil zur gleichen Zeit nämlich Sintara Golden, gespielt von Issa Rae, ihr Buch hat. Und das ist so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, wie kann ich das am besten verpacken? Also super stereotypisch, glaube ich, das ist das beste Wort dafür. Ja, super stereotypisch, was African American Culture angeht. Und ja, und dann kommt es halt dazu, dass das Dings hier, Jeffrey Wrights Charakter, dann irgendwann vom Publisher abgelehnt wird, und dann fängt er an, so eine Art Bullshit zu schreiben, so Sellout-mäßig halt, ne? So. Und bis es dann dazu geht, so, er ist einfach nur aus Gag gemacht, und auf einmal finden es aber alle super. Und er kriegt dann halt super große Angebote, Millionenvertrag für sein Buch und so. Und das kommt dann auch raus, und es ist total verrückt. Und er muss aber die ganze Zeit natürlich spielen. Also er trifft sich mit niemandem, er ist immer nur am Telefon und behauptet, er sei auf der Flucht. Und deswegen kann man ihn nicht sehen, und er spricht dann natürlich auch richtig, so richtig dumm halt. Und ja, und das ist dann halt so, es ist halt sehr interessant, weil sie natürlich das halt machen, sag ich mal, Cultural Appropriation in dem Sinne, was da halt angeprangert wird, der Sellout von Weißen, die quasi sich der afroamerikanischen Kultur bedienen, und dann natürlich auch dementsprechend das Ganze so machen, dass es hier, dass sie das so in den Vordergrund stellen, dass das Ding ist, was modern ist und was Leute wollen. Und das war eigentlich ganz interessant, weil es natürlich im totalen Gegenteil steht mit dem, was passiert in der amerikanischen Gesellschaft, also wie der Status ist. Ne? Das ist, was sich verkauft an alle Bevölkerungsgruppen sozusagen. Und aber die Bevölkerungsgruppe selbst, um die es geht, die ist halt total missachtet in dem Sinne, ne? Was, sag ich mal, die gesetzliche Lage angeht. Ne? Ja, und das ist halt super interessant gemacht. Also, wie gesagt, Sterling K. Brown, der da schauspieltechnisch, wenn er was hat, weil der spielt den Bruder, der, ich glaube, wo was in irgendwo in Utah oder irgendwo, auf irgendwo ganz weit weg, ist er da Chirurg. Ich glaube, so ein Neurochirurg. Und ja, und der ist dann da halt am Start und hat dann aber seine, hat dann seine Frau, hat sich getrennt von ihr, kann die, darf die Kinder aber nicht sehen irgendwie, und weil er ist jetzt nämlich queer. Und lebt sein Queer Life und ja, und die haben natürlich so
Good
ein,
for him.
ja, und die haben dann auch so ein, so, er bringt dann auch mal Männer mit in dieses, sie haben dieses Haus am Strand halt sozusagen, ne? Das ist das Summer House. Und ja, da bringt er dann auch Sachen, da passieren auch die ganze Zeit Sachen. Und naja, Jeffrey Wright lernt dann aber auch hier Erika Alexanders Charakter kennen und da kommt dann auch diese, diese Diskussion aus, weil er natürlich möchte ein intellektuelles Buch schreiben und kein Bullshit. Und er, aber er, ihn kotzt es natürlich an, dass alle Leute diesen Bullshit mögen.
Wie
Und
ist denn jetzt aber der Ton des Films? Das interessiert mich noch so ein bisschen. Also es klingt halt lustig, aber es klingt auch dramatisch. Es ist halt irgendwie
ja, es ist
eine
halt,
Dramedy. Also
ja,
wo
also
ist die Tonalität?
es ist nicht haha lustig, es ist schon eher Drama und hat
Also
aber
ja, dass einem das Hals im Lachen im Hals stecken bleibt manchmal, meinst du?
ja, er hat so komödische Elemente, wie heißt das?
Komödiantische?
Komödiantische, danke. Komödiantische Elemente und das funktioniert gut. Wie gesagt, das ist kein Haha-Film, also man wird da jetzt nicht sich totlachen wollen. Also die Comedy ist nicht im Vordergrund, es ist sehr subtle gemacht und eingesetzt. Ich finde, es ist eher ein Film, der, sag ich mal, auf die Intelligenz der Leute zielt. In dem Sinne, um das zu verstehen, man muss es auch verstehen können, das ist nicht ganz so einfach und ist natürlich aber auch, was der Film leider nicht so gut macht, ist meiner Meinung nach, dass das zwar alles so grundlegend erzählt wird, es geht aber nicht zu tief, und man muss selber viel arbeiten, finde ich, damit man da, glaube ich, was mit wegnimmt vom Film, was halten bleibt. Und das ist leider da ein bisschen problematisch. Und ich meine, der Film hat am Ende also es hat super, super sharp Dialogs, die funktionieren alle richtig gut und da ist man auch schön dabei. Vor allem am Ende, da ist es großartig und das Ende ist dann halt aber auch wieder relativ offen. Und das ist auch nicht jedem sein Geschmack, würde ich behaupten. Und naja, aber ich bin trotzdem, hab das sehr gemocht und habe dem Film auch 4 von 5 Sternen gegeben. Aber ich glaube nicht, dass der Film Best Picture gewinnen wird.
Of course not. Aber vielleicht Best Adapted Screenplay, obwohl das ist wirklich ein sehr tightes Race.
Ja.
Ja, ich habe den Film noch nicht geschaut und bin jetzt aber nach dem, was du mir erzählt hast, extrem hooked. Ich persönlich finde, das klingt total nach einem Film für mich.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Es ist ein Julia-Film. Wir können es empfehlen, Leute, ein Julia-Film.
Julia-Film, wo du ein bisschen nachdenken musst, aber irgendwie auch schön. Und ja. Der Film, den ich als nächstes mitgebracht habe, fand ich, muss man überhaupt nicht nachdenken, sondern man kann ganz viel fühlen, nämlich Perfect Days von Wim Wenders. Und das ist so ein Film, der hat mich danach in so einer Stimmung zurückgelassen, auf der schwebe ich bis heute. Also ich denke super oft an diesen Film und danach geht es mir besser. Es ist so ein neuer Comfort Watch. Es geht um einen Kloputzer, der in Shibuya, dem Tokioer Hipsterviertel, die aufregendsten Toiletten putzt. Tatsächlich wollte Wim Wenders eigentlich einen Film über Architektur machen, über japanische Architektur. Und es ist mittlerweile auch es ist auch ein Film über Architektur geblieben. Weil die Toiletten wirklich der Wahnsinn sind. Aber im Vordergrund steht eben, wie dieser Kloputzer und wie er sein Leben führt. Also die Rituale, die täglichen Rituale, nach denen er sich ausrichtet. Und dann wird der Film immer wieder durchbrochen von Begegnungen, die er hat und wie diese Begegnungen in seinem Leben stattfinden. Und am Anfang möchte man meinen vielleicht, dass man es hier mit einem einfachen Menschen zu tun hat. Und das ist interessant, weil mit diesem Vorurteil, das man eben hat, aufgrund dessen, dass das sein Beruf ist, wird man relativ schnell konfrontiert. Denn die Hauptfigur ist alles andere als eine einfache Person, sodass man auch hinterfragen möchte, was meinen wir denn eigentlich, wenn wir sagen, eine einfache Person, weil du kannst ja nicht in das Leben von bestimmten Leuten schauen, was macht ein Leben einfach? Ist jetzt ein Beruf, der scheinbar keine krasse Ausbildung erfordert, macht das Leben zu einem einfachen Leben? Wahrscheinlich nicht, weil gerade in diesem Land, in Deutschland, ist ja Klopsterin eine der am wenigsten prestigeträchtigsten Berufe überhaupt. Wim Wenders meint, in Japan da ist es ein bisschen anders, weil dort ein anderes Verständnis von Gemeinwohl ist. Also dass die Dinge, die Leute, die alle benutzen, sei irgendwie höher angesiedelt. Deswegen sei der Beruf etwas höher angesiedelt. Aber darum ging es für mich in dem Film gar nicht, sondern worum es für mich tatsächlich geht, ist die Hauptfigur. Jetzt muss man den Namen nachschauen, bevor ich
Hirayama.
einfach gemerkt habe. Genau, Hirayama. Das Leben, das der führt, das ist so angenehm. Also er fährt irgendwie, also er ist super leidenschaftlich auf diese ganz stille Art und Weise bei den Dingen, die er tut. Das ist schon, wenn er morgens aus dem Fenster, also aus dem Tür tritt, ist das Erste, was er schaut, ist in den Himmel gucken. Und die Kamera macht das quasi immer mit und das beruhigt einen sofort. Ja, also die grundphilosophische Ausrichtung des Films ist auch, ich vergesse, wie das heißt, aber es ist dieses sich Zeit dafür nehmen, der Sonne dabei zuzuschauen, wie sie durch Blätterwerk bricht und dabei Schatten bildet. Also so ganz arg im Hier und Jetzt sein. Also das, was ja ganz viele als so eine japanische Philosophie ansehen würden, so eine Achtsamkeitskram. Und was ich finde, was dem Film gut gelingt, das haben andere Leute auch anders gesehen, dass das irgendwie nicht so ein deutscher Blick darauf ist, sondern ein japanischer Blick darauf bleibt, was natürlich daran liegt, dass Wim Wenders mit einem Japaner zusammen das Drehbuch geschrieben hat, nämlich mit Takuma Takasagi. Und das von Anfang an sehr stark auf seinen Hauptdarsteller Koji Yakusho ausgerichtet hat, der sehr stark auch mitgewirkt hat an allen möglichen Dingen, sodass das sich wirklich anfühlt wie eine eher japanische Produktion, auch weil Wim Wenders natürlich seit Jahren so ein krasser Fan ist und auch vor Jahren schon Filme über Ozu gemacht hat. Und das ist so seine Hauptinspiration. Und gleichzeitig ist es aber ein sehr zugänglicher Film. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist tatsächlich Folgendes. Und zwar, nachdem ich den Trailer gesehen hatte, hatte ich tierisch Angst, dass wir als Zuschauer ihn bemitleiden würden für das Leben, das er führt. Dass wir das auch als klein empfinden würden. Und dass es eigentlich in dem Film darum geht, ihn aufzurütteln und dahin zu bringen, dass er was anders macht, weil er scheint irgendwie eine Hintergrundgeschichte zu haben, auf die wir keinen Zugriff haben, die uns nicht erzählt wird, war nicht immer Globus, das merkt man irgendwie dann relativ schnell. Und das macht der Film überhaupt nicht, sondern der Film lässt ihn absolut in Würde seinen Alltag, sein Leben verbringen, kritisiert nichts daran. Er will auch nicht, dass er sein Leben ändert, sondern er kann genauso bleiben, wie er ist. Und die Begegnungen verrücken ihn zwar, aber er rückt immer wieder an seinen Platz zurück. So, sie werfen ihn nicht aus der Bahn oder sowas, obwohl das sehr intensive Begegnungen sind, die er da teilweise hat. Und das fand ich war eine ungemeine Schönheit des Films und dazu dieser super geile 70er, 80er US-amerikanische Popkultur-Soundtrack. Ich habe seitdem so oft Perfect Days von Lou Reed gehört und es ist wirklich so ein Song, der einen sofort dazu führt, dann in diese Stimmung des Films zurückzufinden und das total zu genießen. Und das ist ein Film, ich freue mich sehr, wenn du den dann nochmal schaust, weil ich würde so gerne mit dir über das Ende sprechen. Ich habe jetzt mit ganz vielen Leuten schon über das Ende gesprochen. Und alle, mit denen ich gesprochen habe, sehen das Ende jeweils anders. Also das Ende bietet so ganz viele Möglichkeiten für alle Menschen, sich darin zu positionieren. Und ich würde jetzt gar nicht so gerne verraten, wie ich das Ende empfunden habe, sondern wenn jemand den Film gesehen hat und gerne wissen möchte, wie ich finde, dass das Ende ist, der soll mich mal persönlich anschreiben. Weil, ja. 4,5 von 5 Sternen habe ich gesehen, das gesagt geben. Das ist einer von meinen aktuellen
Übrigens,
Lieblingsfilmen des Jahres.
kleiner Fun Fact,
Ja,
der wurde sogar nur in 17 Tagen gedreht, habe ich gerade gelesen.
Geliebte Köchin nämlich so in 32 Tagen, also voll die kurzen Filme. Dafür ist dann jetzt so auf Interest gleich 10 Jahre.
Ja, und das Screenplay auch nur 3 Wochen gedauert, bis es fertig wurde.
Ja, also ich persönlich finde, es ist echt eine kleine eine Filmperle, die man sich immer mal wieder also die man sich geben sollte, wenn, ja, life is rough, dann sollte man Perfect Days schauen.
Ja,
Es lindert Schmerzchen.
um auch noch mal kurz auf Wim Wenders hier, das ist auch für dich ein guter Fun Fact hier. Der Perfect Days was shot 60 years after Japanese director Ozu made his last film, Ein Herbstnachmittag. Und Wim Wenders sagt auch, es ist kein Zufall, dass des Heldens Namen Hirayama ist. Weil der Held heißt natürlich auch Hirayama in Herbstnachmittag.
Ja, sage, wenn das ist der übelste Ozu-Fanboy und das merkt man ja halt. Das war die Schönheit der Stille und ja, die leise Leidenschaft. Und das ist vielleicht auch, ja, das war so fein. Und das Kino eben der Güte und der Liebe und und des Wohlfühlens und der Milde. Das ist einfach, ach ja, Kindness is my favorite genre.
Ja, favorite Genre. Das geht natürlich weiter. Ich glaube, der nächste Film würde dir auch sehr gefallen. Es ist ja eine Dokumentation, American Symphony. Die gibt es ja schon seit November letzten Jahres auf Netflix. Ich habe sie mir jetzt erst angeguckt, natürlich im Zuge der Oscars. Und ja, die geht eine Stunde 44, ist angenehm zu gucken. Und ist von Matthew Heineman gedreht. Und es dreht sich alles um Baptiste, Entschuldigung, und Lindsay, ist es Lindsay Herm, Lindsay Burns? Warte, ich muss mal gucken hier, ob das
Seine Frau ist
seine
das,
Frau,
ne?
ja, ich wollte ihren Namen nochmal, nicht, dass ich da was Falsches sage.
Während Tom sich das, woher kennt ihr den Namen Jean-Baptiste? Na, ganz einfach, das ist der, war lange Zeit,
Ah,
ich weiß gar
nee.
nicht, ob das immer noch ist, der Musikmacher für Stephen Colberts, Stephen
Der
Colberts
Kolbert.
Daily Show. Ich habe den schon live gesehen, als ich in New York war und quasi dort mitzugucken konnte. I
Genau.
know.
Entschuldigung, ich habe jetzt den Namen der Frau gefunden.
Yes.
Suleika ja, das ist seine Frau. Was auch wundervoll ist, weil die heiraten auch natürlich in der Dokumentation und so.
Love good marriage story.
Ja, und man muss einfach sagen, also es ist ein interessantes Leben, weil vor allem das ging ja alles so, sein Ruhm ging ja so ein bisschen durch die Decke. Also der hat ja schon immer viel Musik gemacht, war in Juilliard und hat da quasi gleich am Anfang, gleich als er da hinkam, hat er sofort eine Band gegründet mit Leuten, die dann natürlich die Band auch wurde, die man jetzt aus Colbert kennt, beziehungsweise aus seinen Konzerten und was natürlich dann hinführt zur American Symphony. Und ich muss da sagen, ich hab ja Maestro auch geguckt, ja? Und ich fand, er hatte so eine gewisse, also wenn man so, sag ich mal, wie Bradley Cooper jetzt Leonard Bernstein dargestellt hat, in so manchen Sachen, da habe ich das irgendwie so, oder beziehungsweise das hat sich so ähnlich angefühlt, sag ich mal, wie Jean-Baptiste sich gegeben hat. Und weil es ja natürlich auch auf diese große Symphony und Leonard Bernstein, der erste große amerikanische Composer, ne?
Dirigent,
Dirigent, ja, genau. Und
Komponist.
genau, und das trifft sich ja auch wieder hier in einer sehr modernen Variante, wie Jean-Baptiste das hier macht. Und das war ja, wie gesagt, der war ja für 11 Grammys nominiert, was auch Album des Jahres war und so weiter und so fort. Und hat auch, glaube ich, 4 oder 5 gewonnen und von diesen 11. Und das war ja eine Sensation. Und dann gab es ja Leute, wer ist dieser Typ? Und der macht hier klassische Musik kaputt und all sowas. Und ja, er mixt halt wirklich auch, weil das heißt American Symphony und das fand ich auch sehr interessant. Da hat er wirklich echt alle Varianten, die es gibt in amerikanischer Musik, die eine Rolle spielen, sogar die Musik von Ureinwohnern genommen und auch echte Ureinwohner oder beziehungsweise Nachkommen daher, wie gesagt, die diese Instrumente spielen und diese Musikart von Musik machen. Auch, ich weiß nicht, Throat Singing wäre das Falsche, aber halt so, die haben ja so eine ganz bestimmte Musik. Und das spielt da auch alles eine Rolle und das ist halt super interessant gemacht. Und dann siehst du halt diesen freudigen Menschen, der überall total nett mit allen umgeht und super liebenswürdig und auch total nahbar. Auf, sag ich mal, er war irgendwie, gibt es so eine Szene am Flughafen, hat er gerade 4 oder 5 Emmys, Grammys gewonnen und ist dann am Flughafen und dann fangen die Leute an, ihn zu entdecken, dass er da sitzt am Flughafen und sich gerade unterhält mit so einem Schuhschiner. Und der weiß gar nicht, dass er das ist. Und dann irgendwie kommen dann Leute und sagen, hey, und ja, oh, und herzlichen Glückwunsch und so, wir freuen uns für dich, sagen dann ein paar Leute halt. Und dann kommt auf einmal der Schuhscheiner an und heißt, sagen, hä, das bist doch du, oder? Ja. Und dann, ah, komm, setz dich hin, ich mach deine Schuhe. Und das war echt ganz witzig. Also es ist halt so schöne heartwarming Moments. Aber natürlich auch andererseits hast du solche Downside-Moments, weil seine Frau, die hat ich glaube, war es New York Times? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, New York Times. Da hat sie ja eine Kolumne gehabt, also mit ihrem Leben mit Krebs. Da hat sie drüber geschrieben. Das war ganz interessant. Da war sie ganz jung noch. Ich glaube, Ende ihrer 20er oder sowas oder Mitte 20er, wo sie da diese Kolumne geschrieben hat und da das erste Mal Krebs besiegt hat. Und in dieser Dokumentation kommt es halt wieder. Und du erlebst halt die Zeiten, also es fühlt sich an halt, also ich glaube, es war, ich dachte erst am Anfang, ich habe es erst später geschnallt, ich dachte, die sind halt, weil die Doku so lange gedauert hat zu drehen, weil sie haben die ganze Zeit Masken auf halt, ne? Und da denkst du dann natürlich, das muss so eine Corona-Zeit gewesen sein, aber nee, es ist, weil sie natürlich durch die Immunschwäche muss er die ganze Zeit auch Masken aufhaben. Und das ist halt, Super interessant, und du siehst halt natürlich auch die ganze Zeit Dinge, wo er dann halt für sie da ist, auch im Krankenzimmer, und die ganze Zeit telefonieren, obwohl er die Welt bereisen muss, und wie ihn das natürlich auch belastet. Oder wir sehen auch Gespräche mit seiner Therapeutin, und das ist alles sehr interessant und herzvoll gemacht, und das ist wirklich. Einerseits für mich musikalisch grandios. Ich fand es ja super, was da musikalisch bei rumkommt. Und andererseits war es aber auch menschlich total schön zu sehen. Also, dass alle down to earth sind, ich meine, manche SchauspielerInnen oder was auch immer, große Menschen sind da wahrscheinlich auch ganz große Arschlöcher. Aber in diesem Falle ist es einfach ein super netter Mensch. Und du willst halt auf diese Ebene, du willst halt befreundet sein. Mit diesen Personen, die da sind, und weil die alle super nett sind und wird sich gerne unterhalten, und das ist echt schön dargestellt. Und deswegen hatte ich auch eine richtig gute Zeit gehabt und habe dem Film sogar 4,5 Sterne gegeben, weil es genau meinen Nerv getroffen hat.
Spoil mich mal, wie geht denn der Film aus? Ist ja eine Dokumentation, ich finde, da kann man nicht wirklich spoilen, aber überlebt sie?
Ja, sie überlebt. Sie
Okay.
überlebt, sie überlebt. Ich habe auch im Film dann sofort angefangen zu googeln, also, oh, weil das wäre zu hart für mich. Und
Ja.
ja, und dann habe ich das rausgefunden, und sie ist noch am Leben, und ihr geht's besser. Hat, glaube ich, zum
Okay.
zweiten Mal jetzt den Krebs besiegt.
Ja, ich finde also irgendwie Kunst und Trauer zusammenbringen immer total krasser Mehrwert, weil natürlich ist Kunst eine Möglichkeit für uns mit Trauer umzugehen und ja.
Sie hat das auch sogar, das fand ich auch interessant, sie hat das ja auch vom Schreiben hin, ist sie dann zum Malen gekommen halt, ne, und hat angefangen, painterly stuff zu machen, während sie da krank ist, und versucht, ihre Gefühle darüber zu verarbeiten, was auch interessant ist. Und die beide Künstler, als KünstlerInnen, beide so gut zusammen funktionieren, auch auf dieser großen Ebene, auf der sie, also vor allen Dingen er ist. Halt, ne, das so fragt mich ja auch mal, und da fragt mich auch mal, und vor allen Dingen halt, dass sie halt natürlich diese Krankheit hat, das ist natürlich dann auch super schwer, da zu folgen und so,
Ja.
ne? Das ist schon interessant.
Ja, klingt total aufregend und schön. Anders als der letzte Film, den wir euch jetzt mitgebracht haben, der
War nicht schön.
nicht schön war und auch nicht schön sein soll. Nämlich The Zone of Interest von Jonathan Glazer, einem jüdisch-britischen Filmemacher.
Stunde 45.
Ein sehr kurzer Film, der mir überraschenderweise aber zwischendurch dann doch länger vorkam, als er eigentlich ist. In den Hauptrollen Sandra Hüller und jemand
Christian
anderes,
Friedel.
Christian Friedl, Julia. Und die beiden verkörpern das Ehepaar Höss, Rudolf und Hedwig, glaube ich, die lange Zeit das KZ Auschwitz geleitet haben. Und geleitet, finde ich,
Ist das aber,
ist
sind das die echte Person oder ist
als
das
der
fiktive
ja.
Person?
Nee, sind absolut echte Fakten. Fun Fact: Rudolf Höss war lange Zeit in einem Gefängnis in Spandau inhaftiert. Dieses Gefängnis wurde irgendwann dem Erdboden gleichgemacht und, glaube ich, einen Aldi-Parkplatz draufgebaut, sodass er auch nicht mehr zum Wallfahrtsort von Neonazis werden kann, die aber trotzdem dort interessanterweise regelmäßig in kleinen Pulks rumstehen.
Übrigens, auch kleiner trauriger Fun Fact hier an dieser Stelle: Als der Film Weltpremiere in Cannes hatte, ist der Autor Martin Amis gestorben. Sad, sad, sad.
Der Film ist der Sinn oder die Idee des Films dahinter war, den Alltag des deutschen Faschismus zu inszenieren und wie Primo Levi sagt, im Privaten deformierte Lebensweise von ja, so ein Hardcore-Nazis zu zeigen. Und zwar so, dass wir als Zuschauende die Möglichkeit haben, uns mit den Figuren zu identifizieren, da sie uns gezeigt werden, weniger in ihrer beruflichen Rolle auch, aber vor allen Dingen als Familienmenschen, die einen Haushalt schmeißen.
Ja, aber interessant ist ja auch an dieser Stelle, dass wir sehen nicht einmal Auschwitz von innen sozusagen, außer
Ja.
quasi gegen Ende, aber da haben wir das kann man mal sagen, glaube ich, das ist jetzt kein Spoiler, aber da sieht man dann die Realität, was jetzt gerade wie Auschwitz aussieht halt, ne?
Genau, du siehst sozusagen das
Das Museum.
Dokumentationszentrum, genau. Und das ist fand ich eine sehr interessante Entscheidung, weil er sich damit ja ganz, also damit auch gegen eine US-amerikanische Filmgenre irgendwie mit dem Holocaust umzugehen stellt, also Schindlers Liste oder Ist das Leben nicht schön? Also ganz viele Filme, die versuchen, uns die Grausamkeit, die den JüdInnen angetan wurde, zu zeigen. Und der Film entscheidet sich bewusst für die Abwesenheit von Leichen, eben aus dem ethischen Aspekt, wie der Regisseur sagt, nämlich der Film muss entscheiden, was er zeigt und was er nicht zeigt. Und auch, weil er findet, dass ja, wir eigentlich in Zeiten leben, in denen es eher darum geht, die Täterperspektive aufzugreifen, nicht unbedingt zu verstehen. Und das ist das, was mich an dem Film so irritiert hat. Nach dem ersten Gucken dachte ich mir so, oh, seine Intention ist überhaupt nicht aufgegangen. Ich identifiziere mich überhaupt nicht mit diesen Nazis. Die sind ja einfach krass. Guck mal, wie herrschsüchtig die sind. Die sind gierig, die sind unempathisch, die sind irgendwie auch ein bisschen dämlich. Das hat nichts mit mir zu tun. Und seitdem, das ist jetzt irgendwie 7 Tage her, dass ich den Film geschaut habe, habe ich mir wahnsinnig viel dazu gelesen und überlegt, warum. Was der Film eigentlich doch mit mir zu tun hat. Und das, jetzt kommen wir ein bisschen zum cineastischen Aspekt des Films, ist nämlich, dass während wir visuell die ganze Zeit diesen Alltag in diesem Haus mit dem Garten und den Partys sehen, dass dagegen eine wahnsinnige Soundscape arbeitet, in dem Schüsse schreien, Brennofengeräusche, also die sozusagen dieses, ja, diese akustische Atmosphäre passiert. Und du siehst quasi diese Nazis die ganze Zeit das verdrängen, so zu tun, als ob alles normal und ordentlich wäre und das die beste Art und Weise, ein Kind aufzuziehen an dieser Stelle und eben das verdrängen.
Das finde ich aber, findet auch durch dieses Soundscape natürlich auch statt, dass man halt selbst das Ganze so verdrängt über den Verlauf des Films, weil wir hören das die ganze Zeit im Hintergrund und zum Beispiel hört man auch ab und zu mal diese Motorradgeräusche und sowas oder Motorengeräusche und das ist ja anscheinend sogar im echten Leben passiert, dass da Rudolf Höss halt eine Person angestellt hat, die ganze Zeit Motorradgeräusche macht, damit das übertönt wird, die Schreie und die Schüsse und so weiter und so fort. Und das ist ja total verrückt. Und auch nochmal zu dieser Szenerie zurückzukommen, was ja auch sehr interessant ist, das habe ich auch erst im Nachhinein gelesen, aber dann, oh ja, stimmt. Dass halt mit statischen Kameras gearbeitet wurde, die über dem Haus verteilt wurden und dann über Remote das Ganze quasi aufgenommen wurde und die Schauspieler wirklich halt echt die ganze Zeit handeln konnten. Und das ist wirklich interessant. Du hast wirklich sehr, sehr viele statische Schüsse, vor allen Dingen im Haus. Und das ist sehr, also cinematografisch eine interessante Choice.
Ja, und das ist nämlich das Ding. Also, das wirklich, dann habe ich angefangen zu denken, ah ja, und das ist das, womit ich mich in diesem Film mit den Nazis identifiziere auf gewisse Weise. Also dieser Denkprozess, ich sage, okay, ich lebe halt ja auch meinen Alltag und verdränge ganz, ganz viele Dinge, die da draußen gerade passieren. Also jetzt nicht vor meiner unmittelbaren Haustür, obwohl selbst das wahrscheinlich. Aber jetzt zum Beispiel, ne, man muss ja nun mal die Außengrenzen der EU nehmen. So, da ignorieren wir ja krass, was wir. Ich habe ne, vor, ich hab auch sozusagen in den letzten Wochen Agnieszka Hollands The Green Border geschaut. Und war danach irgendwie nachhaltig traumatisiert, aber ich bin auch so im Kino rausgegangen, ja, na, hat jetzt irgendwie nichts an meinem Leben verändert oder so, sondern das gleich wieder verdrängt. Und das, finde ich, ist das Spannende an dem Film, dass er irgendwie cineastisch so arbeitet, dass er nacharbeitet und nachbearbeitet werden muss. Also es ist irgendwie kein Film, finde ich, aus dem man rausgeht und ich irgendwie ein Gefühl dafür hat, wie man ihn findet. Sondern der arbeitet nach und man muss sich auch echt mit dem Film beschäftigen, man muss sich mit seinen eigenen Gefühlen beschäftigen, um irgendwie ja, Zugang zu dem zu bekommen, was der Film mit einem selbst macht. War so mein Eindruck. Also ich weiß direkt aus dem Film nicht, also aus dem Film nicht rausgegangen, dachte, oh, Ja, das hat mir irgendwie gar nicht gefallen. Ich brauche jetzt keinen Film, der mir zeigt, dass Menschen auch Nazis sind. Das weiß ich doch. So, was hat der Film denn mit mir zu tun? Die sind doch ganz anders als ich. So. Und wozu brauchen wir diesen Film? Und dass der Film, dass mich aber sozusagen, und nicht nur wegen des Podcasts, sondern prinzipiell einfach, dass mich die Beschäftigung mit diesem Film nicht loslässt, dass der ja, so krass nacharbeitet in mir, das fand ich
Hat er
dann
doch
doch eine sehr
was?
starke filmische
Hat
Leistung.
er doch was richtig gemacht, genau.
Ja, er hat im Prinzip hat er genau das gemacht, was er machen will, interessanterweise. Er ist sehr, sehr beharrlich, ist er in mir geblieben und hinterfragt immer wieder meine Ideen. Und das ist schon stark. Und ich finde, wie gesagt, also ein paar von diesen
Was?
also inhaltlichen Entscheidungen, was man zeigt, was man nicht zeigt, wie man etwas zeigt, fand ich dann doch jetzt finde ich extrem gelungen.
Also ich finde, also ich fand es auch cinematografisch, hat mir das sehr gut gefallen. Die Sound, also die Idee durch den Sound viel zu machen, es war super. Dann auch, sag ich mal, der Verfall von Rudolf Höss in dem Sinne, was ja auch natürlich eine gewisse Wirkung hat, auf den, ne, auf den geschichtliche Ebene zu nehmen, beziehungsweise aber auch um zu zeigen, den menschlichen Verfall, ja, der Person, dass das ja nicht spurlos an einem vorbeigeht. Das war alles, fand ich interessant. Aber ich hatte auch, als ich da, wie gesagt, als ich ihn fertig geguckt habe, war es dann auch so, irgendwie habe ich jetzt nicht so wirklich was mitgenommen, weil ich theoretisch, ich meine, am Ende des Tages, es ist jetzt super, super runtergebrochen, aber theoretisch ja, Nazis sind scheiße, bloß das war eine schöne Arthouse-Variante von Nazis sind scheiße. So, und das ist dann natürlich der aktuelle Bezug, finde ich, den finde ich schwer zu ziehen. Also das, wenn wir jetzt das auf, sag ich mal, auf die AfD beziehen, in dem Fall jetzt hier in Deutschland, ja, wo kann ich den Bezug hernehmen? Also ist das dann ist es dann einfach dieses, sag ich mal, Ausblenden von Sachen, die wir hier in Deutschland tun? Das ist dann für mich theoretisch der einzige Bezug, den ich hier ziehen kann. Aber das war's auch schon.
Was aber okay ist, finde ich, weil es ist ja ein historischer Film und ich finde, zu sagen, hier, das ist alles, was wir verdrängen und das blenden wir aus, finde ich immer schon ein extremer Mehrwert. Und aber auch zu sagen, Menschen werden Nazis aus den ekligsten normalen Gründen der Welt, weil sie gierig sind, weil sie das haben wollen, was andere nicht, aber ein schönes Leben haben wollen, weil sie Angst haben, weil ihnen Propaganda einredet, so und so ist etwas. Eben weil sie Personengruppen entmenschlichen und so weiter und so fort, weil sie ja so ein Othering betreiben. Das finde ich alles schon ganz wichtig. Und ich finde, manchmal, vielleicht muss der Film, ist ja auch gar nicht so sehr Kommentar zu, wie ist sozusagen, wie funktioniert Neonazismus gerade überall auf der Welt, sondern wirklich, wie funktioniert das, ein vermeintlich normales Leben zu führen, während die Welt den Bach runtergeht? Und wie kriegen wir das eigentlich hin?
Okay, ja.
Und ja, also da schafft der Film ja irgendwie ganz viel.
Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht, aber ich finde halt, du brauchst einen Film wie Barbie, der dir das auf eine einfache Art und Weise verklickert, in dem
Ja.
Sinne. Ich finde, der Film ist zu schwer für Menschen, die das nicht sofort sehen können.
Der Film ist super schwierig. Also das muss man vielleicht auch echt mal sagen, dass der Film ist, das ist ein Kunstfilm. Also es ist wirklich, finde ich, der ist nicht einfach zugänglich.
Ja.
Wer, was aber auch interessant ist, weil ich finde, das Problem ist ja, über die Jahre haben wir so viele Filme gesehen, die das jüdische Leid im Holocaust dargestellt haben. Und die haben jetzt nicht verhindert, dass es zum Beispiel wieder Antisemitismus und Neonazismus in Deutschland gibt. So. Das
Aber
heißt,
das, ich
ne,
meine,
also
wie
ein
lange sind die
Film wie
her?
Schindlers Liste, ja gut, aber trotzdem gibt es das ja immer wieder. Also
Über
das,
20 Jahre ist das jetzt.
ja, oder wir konfrontieren auch nach wie vor irgendwie alle Jugendlichen im Geschichtsunterricht mit Fotos von, ja, von den Lagern. Und das erreicht die Menschen nicht, sondern man muss halt jetzt vielleicht mal darüber reden, so warum erreicht es die Menschen nicht mehr? Was für psychologische Maßnahmen treffen Menschen, um Faschist, Nazi, ja, Menschenhasser zu werden.
Ja, genau, aber dann finde ich den Film trotzdem da, das ist dann, sag ich mal, wie ein abstraktes, anstelle von dem Bild von einem, sag ich mal, Leichenberg zu zeigen, so nach dem Motto, da ein abstraktes Bild hinzumalen, wo du dann erstmal 10 Stunden interpretieren musst, was, dass das
Absolutely.
der Leichenberg ist, das macht's, das ist halt, finde ich, Ich finde gut, dass es diesen Film gibt, auf jeden Fall. Das ist gar keine Frage, ne? Und das ist, ich finde, ich auch.
Intellektueller Film, ja.
Richtig, genau. Aber es ist halt, genau, es ist halt nicht für jeden. Und Leute, die vielleicht nicht auf dieser Ebene denken wollen oder denken können oder was auch immer, ist das natürlich, also es ist keine Empfehlung für die, ne? Also man muss definitiv wissen, was man sich hier anguckt.
Ja, also ich finde auch, man sollte, also wie gesagt, ich finde, der Film braucht eine Nachbearbeitung, der Film ist eine Zumutung, der Film ist anstrengend, so. Und das ist aber alles okay. Und ich finde das interessant, weil das sind alles Dinge, die ich zum Beispiel bei Oppenheimer total vermisst habe, der ja theoretisch auch über Verdrehungsmechanismen funktioniert, nämlich, dass einige der interessantesten und physikalischsten Masterminds ihre Generation an der krassesten Tötungsmaschine des Jahrhunderts. Und da finde ich, da kommt es überhaupt nicht zum Tragen. So, weißt du? Das finde ich viel, viel schlimmer an dem Film, dass er sich eigentlich intellektuell kaum damit auseinandersetzt, wie man hier die Bombe baut.
Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist einfacher, aber sag ich mal, diese, weil Gewalt findet ja in dem Sinne höchstens statt, als, ich glaube, Sandra Hüller einmal das Hausmädchen.
Genau, das polnische Dienstmädchen anschreit. Und das fand ich auch eine richtig krasse Szene. Ja, also das hat mich total rausgehauen. Und es gibt diese eine.
Und die bürokratische Szene, Gewalt im Sinne von, wo die alle die Details, die Nummer, die Zahlen durchsprechen.
Oh, diese grässliche Konferenzraum-Szene. Ja, also da bin ich fast gestorben, weil ich dachte, das ist so ekelhaft. Was ich eine sehr eindrückliche Szene finde, es gibt eine Szene, da wird der Nacken von Rudolf Hösk nur gezeigt und dazu so eine richtig krasse Soundscape. Und das fand ich extrem eindrücklich. Ja, also es sollte nicht der erste Film, den Leute sich anschauen, über Auschwitz sein vielleicht, aber er sollte mit dabei sein. Ich finde, es ist wirklich ein sehr guter Film für das historische Subjekt. Ja, ihr seht, der Film ist ein komplizierter Film. Er wird den Oscar für bester internationaler Film gewinnen, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Er wird nicht bester Film gewinnen. Er wird wahrscheinlich bestes adaptiertes Screenplay gewinnen, das ist meine These auch.
Okay.
Na gut.
There you have it.
There you have it.
Ja, auf jeden Fall, vielleicht, wie gesagt, wie Julia schon gesagt hat, vielleicht ist es doch gut, die Gewalt direkt zu sehen, um das erstmal zu verinnerlichen und dann diese unterschwellige Gewalt, die durch die Soundscape in Zone of Interest geschaffen wird, dann vielleicht nochmal das zu gucken. Also im Vergleich jetzt zum Beispiel, wenn man sagt,
auch weil du
Double finde, Feature, Schindlers Liste, Zone of Interest.
Genau, du brauchst ja ein Bildarchiv im Kopf, finde ich, für diese Geräusche.
Ja.
Und das Spannende ist, finde ich, daran, dass irgendwie ganz viele Filme über Nazis, also über die Zeit, Nazis als die krassen mythologischen Raubtiere darstellt, die man überhaupt nicht verstehen kann, das sind einfach nur Arschlöcher und so weiter und so fort. Und der Film erweitert das eben, sagt so, nö, das ist einfach der Nachbar. Oder das Beste im Zweifelsfalle du.
Also wie es heutzutage
ist. Du solltest schon immer, Na, und das finde ich ein bisschen spannend. Also der Film zeigt dann schon dann doch sehr dolle mit dem Finger auf einen selbst und das ist interessant. Und sich danach zu befragen, was verdränge ich eigentlich gerade? Das ist wichtig.
Alright, wir verdrängen nur die Oscars an Julias Stelle hier.
Wir verdrängen vor allem gerade unsere Sterne, unseren Score.
Achso, stimmt ja, Entschuldigung.
Auch wenn ich mich seit 7 Tagen davor drücke, mich festzulegen, habe ich mich jetzt festgelegt. Ich war ursprünglich, als ich aus dem Film rauskam, dachte ich 3 Sterne. Dann habe ich ein bisschen nachgedacht und gefühlt, dachte ich, okay, 3,5 Sterne. Und mittlerweile jetzt nach langen Rechercheprozessen zum Film bin ich bei 4 von 5 Sternen. Und vielleicht komme ich auch irgendwo bei 5 an.
Ja, es ist ja wirklich sehr hoch bewertet.
Ich möchte den Film eigentlich nie wiedersehen. Aber gut.
Ich bin auch bei 4 von 5, also von daher.
Ja.
I miss you sehr, my friend.
Ja, also wirklich ein spannender, also ein sehr wichtiger Film nach wie vor, finde ich, ein wichtiger Film. Wichtiger als ich muss mal mit dem Oppenheimer-Bashing aufhören, wenn es jetzt irgendwie überall bester Film gewinnt, dann stehe ich ja nur als die Idiotin da.
Na, aber ey, manchmal kann man auch konträr sein.
Ich mit meiner Außenseitermeinung an der Stelle.
Ja, warum würdest du dem eigentlich nur 4, wieso gibst du dem nur 4? Du hast ja schon gegeben, aber warum gibst du
Zone of Interest?
Ja.
Ich glaube, dass das was damit zu tun hat, welche Art von Filmen ich mag und dass ich manchmal den Wert eines Filmes nicht davon trennen kann, wie ich empfinde, während ich den Film schaue. Ja, also das ist
Also
einfach, ich
versuchst du
mag.
objektiv zu, halbwegs objektiv zu sein.
Und es gelingt mir eben nicht immer ganz. Also wäre ich ganz objektiv, wäre das wahrscheinlich ein Fünf-Sterne-Film irgendwie. Und weil ich das aber nicht kann, ist das nur ein Vier-Sterne-Film. Weil ich einfach, ich liebe Filme darüber, was es bedeutet, ein guter Mensch zu sein. Und ich habe ein großes Problem damit, mir Filme anzuschauen, in der es um so schlechte Menschenversager geht. Und das, ich mag das nicht.
Ja, ich kann nicht verstehen, kann nicht verstehen. Ist auch, wie gesagt, wie wir ja festgestellt haben, bei mir sind Top 10 Filme, Filme, wo ich weine. Hier
Exakt.
habe ich leider auch nicht geweint. Es war einfach nur,
Gab
es
keinen Grund
war
zum
traurig,
Weinen.
aber ich habe nicht geweint.
Nee, es hinterlässt einen mit Bauchschmerzen und nicht mit Tränenspuren.
So ist es.
Ja. Ja, das finde ich, also ja. Und deswegen finde ich das, aber das halt einer der 5-Sterne-Gründe ist halt eben, weil er dich emotional nicht überwältigt, sondern dich an ganz andere Grenzen von Gefühlen bringt.
So ist es.
Wohingegen, weißt du, weil das Leben ist schön, da weinst du und weinst du und weinst du. Und ja, das macht aber auch nichts mit dir. Ja. Oh Mann, Kinders, Filme, eine Bandbreite an Möglichkeiten.
Ja, lasst uns doch bitte wissen, ob ihr den Film 5 Sterne gegeben habt, ob ihr das ganz anders seht, weil ich habe zum Beispiel auch recherchiert im Internet dann über diesen Film im Sinne von, ist es okay, Zone of Interest nicht zu mögen?
Witzig, ich kann das bei Google eingeben, das war dann so ein
Ja, da
Vorschlag.
gab es einen Reddit-Eintrag mit mehreren Meinungen dazu.
Ja, das ist okay. Also, ich finde, mögen, man kann den Film auch nicht mögen. Es geht nicht ums Mögen an
Ja,
der Stelle.
ich weiß nicht,
Also gut finden. Man kann es nicht gut finden, so, ja. Man hat das Gefühl, man wäre vielleicht ein bisschen dumm, wenn man den nicht gut findet. Ich finde, das ist der Grund, warum man den erstmal gut finden will. Aber ja, ja, also ich finde, es kommt ganz darauf an, ob man findet, dass der Film seine Intention schafft oder nicht. Und das ist interessant, weil das ist auch ein sehr individuelles Empfinden. Weil du musst ja für dich sagen, okay, der Film hat bei mir ausgelöst, dass ich das und das und das. Oder eben nicht. Und wenn du aus dem Film rausgehst und für dich ist der Film gleich so, meh, mochte ich gar nicht, der hat mich überhaupt nicht abgeholt, der war mir viel zu intellektuell, ich fühle gar nichts, es hat keine Gedankenprozesse angesetzt, dann hat der Film seine Intention nicht erreicht. Und dann kannst du den Film auch durchaus schlecht finden an der Stelle. Wenn der Film, aber wenn du ihn nicht mochtest, weil er dich dahin gebracht hat, irgendwie dich selbst zu hinterfragen, dich den Sachen zu stellen und es irgendwie so eklig war alles. Und deswegen mochte den Film nicht, dann muss man anfangen, irgendwie den Film plötzlich doch zu mögen. Weißt du, was meine? Gut, nächstes Mal wieder, mein Lieben. Dune 2, wir werden wahrscheinlich darüber keine großen intellektuellen Diskussionen abbrechen müssen. Alle sind überwältigt vom Bombast und mehr wird der Film wahrscheinlich auch nicht zu bieten haben.
Ja, so viel
Gut,
dazu.
wir freuen uns schon drauf. Tom geht am Mittwoch und ich gehe irgendwann, wenn ich Karten kriege, also in 3 Wochen oder so.
So ist es. In den Ferien, in den Ferien.
Nee, da bin ich in Island.
Ah, okay, ja.
Immer weg, immer weg.
Ja. Also, gut, Freunde, wir machen es, wir sehen uns dann in 2 Wochen hoffentlich, ohne irgendwelche Filmfestivalpausen und ja.
Wann waren nochmal die Oscars? Sind die bis dahin schon gelaufen?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube 18. oder
Kurz
19. oder
davor.
sowas irgendwie.
Ah ja. Sagt mal Bescheid, ob ihr wirklich wollt, dass Tom und ich euch sagen, was wir denken, wer in welchen Kategorien gewinnt oder ob ihr auch keinen Bock drauf habt. Entweder überredet uns, das zu tun, oder wir tun es halt einfach nicht.
Okay,
So ist es
good.
nämlich.
Peace, peace.
Ciao!